ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und wenn du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen, welche Podcast-Folgen oder auch welche sonstigen Tätigkeiten und Konzerte ich unternehme, lade ich dich ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Im heutigen Interview spreche ich mit Christian Jendrejko. Ich nenne ihn jetzt Künstler, denn Christian ist auch sehr, 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 sehr vielseitig und wir werden über diese Vielseitigkeit mit ihm sprechen. Nun also viel Freude mit dem Interview mit Christian Jendrejko. Hallo lieber Christian Jendrejko, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich möchte gern als erstes von dir wissen, weil ich das alle frage, auch wenn ich weiß, dass du so ein breites Feld hast, was du bedienst als Künstler. Wie bist du zur neuen Musik gekommen?
Zur neuen Musik gekommen bin ich eigentlich ziemlich früh. Ich würde sagen, ja, was verstehen wir unter neuer Musik? Wäre jetzt direkt eine Rückfrage, weil ich bin gekommen zu dem Ganzen mit, wie alt war ich? 11, glaube ich. Weil ich mit 11 Jahren bin ich mit Yoko Ono in Kontakt gekommen, also mit der Musik von Yoko Ono. Und das hat mich stark fasziniert und bin darüber mit ihren Texten in Kontakt gekommen, die Grapefruit, was man als Written Instructions bezeichnen könnte, und bin über diese Written Instructions an die, könnte man auch sagen, Written Instructions von Stockhausen gekommen. Und so ist eigentlich mein Weg in die neue Musik gelaufen, also über diese beiden Punkte.
Das ist ja sehr, sehr früh.
Ja, ja. Ja,
wie hast du die gefunden? Im Radio oder haben deine Eltern oder ja, hast du sie gehört?
Ja, also es war so, dass, also das traurige Anlass eigentlich, weil das war 1980 und John Lennon wurde eben erschossen. Und ich komme aus dem Haushalt, meine Eltern, mein Vater vor allem, haben immer sehr viel Musik gehört und so. Ich bin also ganz selbstverständlich mit Musik aufgewachsen. Habe auch selber wann habe ich angefangen? Mit 7 angefangen, Gitarre zu spielen. Und war also drin in dem ganzen Thema. Und dann jetzt eben John Lennon und die Beatles, Lieblingsgruppe meiner Mutter. Und dann sagte mein Vater, oh Mann, hat mir, ich weiß nicht, wie viel es war, 40 Mark oder so, in die Hand gedrückt und gesagt, geh mal zum Schallplattengeschäft und kauf mal John Lennon-Platten. Und dann bin ich los und da gab es eben die eine Platte, da hat mich auch das Cover fasziniert, die war blau, himmelblau und unten rechts eine weiße Wolke. Und dann hat man die Platte umgedreht und auf der Rückseite stand John Lennon Plastic Ono Band. Und das war im Live 1969, mein Geburtsjahr, 1969. Und dann bin ich, habe ich die gekauft und bin zurück nach Hause und habe die, dann haben wir die sofort aufgelegt und ich habe die B-Seite aufgelegt. Und das hat mich total umgehauen, denn die B-Seite war eben nicht John Lennon, sondern Yoko Ono. Also die Platte war geteilt, auf der A-Seite John
Aber
Lennon.
Aber das wusstest du vorher nicht.
Nein,
du hast einfach
nicht.
Aus Versehen die B-Seite
aufgelegt. Aus Versehen die B-Seite aufgelegt. Cool. Und es ging sofort zur Sache, also sofort Wahnsinnsschrei von Yoko Ono. Das sind ja so Schreistücke mit Rockmusik unterlegt eigentlich. Und das hat mich total umgehauen, das hat mich total fasziniert. Und dann wollte ich mehr darüber wissen und bin dann eigentlich so nach und nach an die Texte von Yoko Ono gekommen und so weiter. Und das hat mich stark, das fasziniert mich bis heute eigentlich.
Und bist du dann auch schon sehr schnell zum Komponieren gekommen oder eigene Stücke zu entwickeln?
Ja, ja, das ist dann wirklich so. Ich muss lachen, weil ich habe dann, also in der Zeit, wirklich angefangen, selber auch so Stücke zu schreiben, wie die von Yoko Ono, wie diese Grapefruit-Stücke. Die Texte, die habe ich bis heute, die sind wirklich dann so von 1982, 83, 84, mich da wirklich so richtig mit befasst und auch so mich in diese Art reingesponnen. Und im Grunde genommen mache ich das ja bis heute. Also solche Texte schreiben. Genau. Das ist eigentlich das ist wirklich so der Ausgangspunkt.
Was machst du denn ganz genau? Ich habe ja mal so im Internet geguckt, da steht ja ganz viel. Deutscher Musiker, Komponist, Theaterwissenschaftler, Medienwissenschaftler, Experimental- und Performance-Künstler und dann noch Professor. Wow, wie erklärst du das denn, wenn Leute dich fragen, was du machst?
Ja, also das steht ja bei Wikipedia. Und der Eintrag, da steht mir eigentlich zu viel drin. Und man hat ja dann keinen Zugriff auf das, was die Leute da schreiben. Und ja, das sind unterschiedliche Richtungen. Du kannst es aber eigentlich alles zusammenfassen. Es ist im Grunde genommen, ja, man könnte sagen, transmedialer Gedanke. Es geht eigentlich um die Frage der Texte, des Textschreibens, der Konzeptkunst, mehr oder weniger könnte man sagen. Einerseits der Konzeptkunst, andererseits des Komponierens. Und was bewirkt ein Text, den ich schreibe, was bewirkt der bei dem oder der Adressatin sozusagen? Und bei den Texten bin ich halt selber mein erster Adressat und dann ist es halt im Laufe der Jahrzehnte so gekommen, dass ich dann eben auch anfing, Texte für andere Leute zu schreiben, also für Musiker, für Komponisten, für andere Künstler.
Das heißt, am Anfang die Texte für dich, da hast du das dann quasi ausgeführt?
Ja, genau, genau.
Oder gibt es auch Stücke, wo nur ein Text, sag ich, an der Wand hängt und ein Publikum liest sich das durch? Oder hast du das dann immer auch umgesetzt?
Nee, das habe ich eigentlich immer umgesetzt, aber es ist auch so, dass die Texte, die umgesetzt werden, dass die fürs Publikum auch immer verfügbar sind. Also das heißt, wenn es jetzt, ich nenne das ja Aktion, und wenn eine Aktion stattfindet, ist es so, dass für die Besucher einer solchen Aktion die Texte auch immer ausgedruckt liegen, damit die Besucher genauso im Bilde sind wie die Akteure, die Aktion.
Und gibt es auch Stücke, wo die Zuschauer involviert werden?
Nee, eigentlich nicht.
Das mache ich.
Okay. Nee, das nicht. Sondern ist eigentlich so insofern involviert, als dass die Besucher, dass die Zeugen einer solchen Aktion werden. So ist es eigentlich.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir machen ja im November ein Event zusammen.
Ja.
Play on Demand, neue Musik und neue Medien am 7.11. in Düsseldorf. Und ja, da kriege ich ja auch ein Stück von dir. Und ich weiß nicht, wird das auch so ein Konzeptstück?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich weiß noch gar nicht, was kommt.
Ich schreibe das ja für euch beide speziell. Das mache ich ja grundsätzlich so, dass ich die Aktionstexte halt für Künstlerinnen und Künstler schreibe, mit denen ich zusammenarbeite oder die Lust habe, mit mir zusammenzuarbeiten. Und so entwickelt sich das eigentlich. Und die Stücke, es ist eigentlich meistens so, dass ich versuche, die Stücke den Leuten schon auf den Leib zu schreiben. So, damit,
cool, ja, da genau. Freue ich mich ja schon. Genau. Genau, dieses Event, was wir ja machen, da geht es ja um neue Musik und neue Medien. Und genau, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, über die Anna Schirmer und den Martin Schieber. Was ist da für dich der Zusammenhang von neue Musik und neue Medien oder was passiert da gerade?
Ja, der Zusammenhang für mich liegt tatsächlich im Text. Das muss ich vielleicht ein bisschen genauer erklären. Es ist auch so eine bestimmte Theorie von mir, könnte man sagen, oder so. Ja, schon von mir. Dass, wenn wir von neuen Medien reden, wenn wir von Digitalisierung reden, was ja gerade so das große Wort der Stunde ist, Digitalisierung, was heißt es überhaupt, Digitalisierung? Und Digitalisierung ist Diskretisierung, könnte man erst mal sagen. Also Digit ist ja der Finger. Und wenn ich jetzt gefragt werden würde, wann fängt denn für dich der Punkt der Digitalisierung an, dann würde ich eben sagen, es fängt spätestens an mit dem ersten Alphabet. Also die Einteilung von Kommunikation in einzelne diskrete Zeichen, die man dann zusammensetzt zu Zeichenketten und so weiter. Das ist eigentlich der Anfang der Digitalisierung.
Also ganz, ganz alt.
Ganz, ganz alt, genau. Also wir bewegen uns praktisch seit den ersten Alphabeten, bewegen wir uns in der Digitalisierung. Und dass es jetzt elektromagnetisch sozusagen fortgesetzt wird, ist eigentlich nur eine weitere Stufe. Also eine wichtige Stufe war sicherlich der Buchdruck. Also einzelne Lettern, in denen dann mit denen gedruckt wird. Also da sieht man es ja schon ganz deutlich, einzelne diskrete Elemente. Und die Digitalisierung würde ich eigentlich so beschreiben, dass wir es hier mit der Digitalisierung des Elektromagnetismus zu tun haben. Also so eigentlich. Und es ist interessant, finde ich, im Westen in der Geschichte der Musik, die ja ab einem bestimmten Zeitpunkt zu einer Geschichte der Notation wird, da können wir das ja auch sehr gut beobachten, dass sozusagen das kontinuierliche Tonspektrum, durch das wir uns durchbewegen, auch digitalisiert wird, also in einzelne Tonstufen aufgeteilt wird. Also Moll-Tonleiter, Dur-Tonleiter, später dann die chromatische Tonleiter. Also es ist sozusagen die Aufteilung des Gitarrengriffbrett. Also, wie ich gerade sagte, die Gitarre begleitet mich ja eigentlich als Instrument schon mein ganzes Leben, ist im Gegensatz zu einer Geige oder im Gegensatz zum Kontrabass, ist es ein digitalisiertes Instrument. Also die einzelnen Tonstufen sind auf dem Griffbrett genau festgelegt. Ich kann nicht zwischen den einzelnen Tönen kontinuierlich gleiten, wie du das als Sängerin ja zum Beispiel wunderbar kannst.
Ich kann das und bei mir ist irgendwie eigentlich gar nichts festgelegt. Ja. Ich muss mir alles irgendwie vorstellen. Ja. Und es ist so faszinierend, dass das Hirn das kann. Es ist ja bis heute nicht wirklich geklärt, warum wir Tonhöhe produzieren können oder auch nachsingen können.
Ja,
das
genau.
Ist ganz faszinierend.
Genau. Ja, und das ist eben irre, dass du das jetzt sagst, weil so könnte man halt sagen, dass auch Sängerinnen und Sänger auch in der Ausbildung praktisch darauf ausgebildet werden, die kontinuierliche Verfügbarkeit des Stimmapparats sozusagen, den zu digitalisieren, also den in einzelne Tonschritte aufzuteilen und dann auch ganz genau die einzelnen Tonschritte zu treffen. Sozusagen. Und das ist eigentlich so eine Entsprechung, die ich interessant finde. Und auf der Ebene sehe ich den Zusammenhang zwischen ja, Digitalisierung und neuer Musik eigentlich oder Musik generell. Also es sind eben Entwicklungsstränge, die uns schon sehr lange begleiten und die jetzt eben aufgrund der Elektrotechnik, die dazugekommen ist, eben jetzt in diese Bereiche vordringt. Aber eigentlich ist es eine alte Kulturtechnik, mit der wir uns schon ganz lange beschäftigen.
Das ist eine interessante Perspektive, habe ich so noch nie gesehen. Ne? Aber klar, du hast recht, es ist halt, wie sagtest du, die elektromagnetische
Variante
davon.
Genau.
Und wenn du jetzt, also du bist ja auch Professor an der Hochschule Düsseldorf, was machst du? Da steht digitale Kommunikation.
Ja, genau.
Was machst du genau mit deinen Studenten und Studentinnen?
Ja, das ist sozusagen die theoretische Grundlage von der Art und Weise, wie ich da forsche und wie ich da versuche auszubilden. Und das sind eben genau solche Fragen, mit denen wir uns befassen. Also was bedeutet Digitalisierung? Was bedeutet die Gestaltung von Digitalisierung? Und das sind eben solche Fragen.
Schaut ihr dann eher zurück, wie es war oder wie es werden kann? Oder macht ihr dann was Künstlerisches mit damit? Oder ist es eher Reflexion? Oder was macht ihr da?
Ja, eigentlich ist es so der Versuch, eine Doppelstrategie zu fahren. Also einerseits versuche ich, die Studierenden dahingehend auszubilden und ein Bewusstsein zu schaffen, was die Grundlagen der Digitalisierung sind. Es ist eben diskrete Mathematik, mit der man sich befassen kann. Es ist die Logik, die Prädikatenlogik ist da ganz stark. Und gleichzeitig bilden sich aber all diese Vorgehensweisen bilden sich ab in künstlerischen Äußerungen, also in neuer Musik zum Beispiel. Wenn man jetzt Partituren nimmt, also meinetwegen können wir wieder Karlheinz Stockhaus nehmen, wir können aber zum Beispiel auch Gottfried Michael König nehmen. Sehr interessant, also der ja als einer der ersten wirklich dann auch Programme programmiert hat, um Musik damit herzustellen. Das ist interessant. Also ich habe im Nebenfach, als ich studiert habe, das ist vielleicht wichtig zu wissen, auch Fundamentaltheologie studiert. Und das ist eigentlich so ein Ansatz von mir, in der Ausbildung zu gucken, dass es ein fundiertes Verständnis gibt von den Dingen, mit denen man als Gestalter oder als Künstler umgeht.
Und gehen die dann eher hinterher, ich sag auch, in künstlerische Berufe oder machen die was anderes damit?
Das ist eigentlich freigestellt. Also das ist ja der Fachbereich Design. Und du kannst in den eher künstlerischen Bereich gehen. Du kannst halt auch in den eher angewandten Bereich gehen. Das bleibt letztendlich dir als Absolventin, als Absolvent überlassen. So ist es eigentlich.
Genau, du bist ja 2018 dann Professor geworden dort. Und da wir uns ja ein bisschen kennen und auch über verschiedene Sachen gesprochen haben, hast du mir aber auch erzählt, dass du das natürlich großartig findest und es ist super, so, naja, so eine schöne Arbeit zu haben und natürlich auch dein ganzes Wissen und Erfahrung jetzt weiterzugeben. Ja. Andererseits hast du mir auch erzählt, dass du auch die härteren Zeiten als Künstler kennst und auch mal mit dem Arbeitsamt zu tun hattest. Ja. Und du hast mir auch verraten, dass du durchaus auch bereit bist, darüber zu sprechen, es dir jetzt nicht irgendwie peinlich ist. Und, und gerade weil ja jetzt, ne, wir sind halt in dieser Corona-Zeit und es gibt ja auch Kolleginnen von uns, die tatsächlich jetzt zum Arbeitsamt gegangen sind und ja hoffentlich auch Unterstützung bekommen haben. Und deswegen interessiert es mich auch, wie war das damals für dich und diese Erfahrung oder wie lange ging das überhaupt? Und das ist ja irgendwie auch, ich finde es auch irgendwie mutmachend zu sagen, du warst mal irgendwie Arbeitslosenempfänger und jetzt bist du Professor geworden. Ja. Das ist ja irgendwie total cool. Vom Tellerwäscher zum Millionär, genau.
Ja, das ist natürlich die Sache, dass meine Ansicht ist, dass man durchhalten muss. Einerseits, wenn man weiß, was man vorhat oder wenn man daran glaubt, an das, was man macht. Ich habe da halt dran geglaubt und das war nicht so leicht. Es war auch ein langer Weg, auch in der Entwicklung der Aktionstexte. Das hat ganz lange gedauert, bis ich wusste, wie das geht und langes Ausprobieren und so. Und das ist ja, das wissen wir alle, es ist ja wahnsinnig schwer, damit Geld zu verdienen auch. Und das war halt so eine Phase, wo ich das entwickelt habe und wo halt auch dann überhaupt gar kein Geld reinkam. Und ich musste dann halt einfach, und das war ganz als Hartz IV, als es neu war. Und das war aber gleichzeitig, war das auch dann so eine Sache, dass es toll ist, dass wir eigentlich so eine Form der Unterstützung haben in Deutschland und dass man eigentlich auch gucken muss, dass es, und dass auch die Leute, die das in Anspruch nehmen, dass man von diesem Stigma befreit wird sozusagen. Das ist es, sondern es ist halt genauso eine Einrichtung wie Kindergeld oder so. Und es ist was völlig Normales und es kann halt passieren, dass man in seinem Leben in Engpässe gerät und es ist toll eigentlich, dass die Gemeinschaft einen da trägt und mithilft sozusagen. Das war, was in Düsseldorf toll war, dass in Düsseldorf die Leute bei der Stelle, dass die wussten, dass es Künstler gibt.
Ach, super.
Also das ist, das muss ich wirklich sagen, also da war ein großes Verständnis dafür da, weil natürlich das und speziell auch das, was ich gemacht habe und ja immer noch mache, eben auch nicht in die Sparten passt sozusagen. Und das ist natürlich dann noch schwieriger. Sind Sie Musiker? Nein. Den Begriff des Musikers lehne ich ja ab für mich, weil das halt auch also ich liebe Musik und Musiker und Musikerinnen liebe ich über alles, aber jetzt für meine eigene Arbeit ist der Begriff steuert das Denken sofort in bestimmte Richtungen. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Deswegen rede ich eben, wenn überhaupt, über mich als Künstler, ganz allgemein. Ne? Noch besser würde mir eigentlich Gestalter gefallen, so als übergeordneter Begriff. So sehe ich das ja auch bei der Ausbildung hier im Fachbereich Design. Also, dass wir Gestalter sind, Gestalterinnen und Gestalter. Und auf jeden Fall gab es da ein großes Verständnis für. Einerseits, andererseits war das auch eine harte Erfahrung, dass man, das war ja ganz neu, dieses Hartz IV, und das war ja auch noch viel härter und strenger, als es jetzt ist. Das ist ja dann angeglichen worden, so im Laufe der Jahre. Aber ich musste wirklich auch das Portemonnaie, was ich mit mir hatte, ich musste das wirklich auf den Tisch legen und auf Heller und Pfennig sagen, wie viel Geld haben Sie denn jetzt noch und so. Ne? Das war ziemlich hart. Gleichzeitig gab es dann eine Einladung nach Amerika. Und dann muss man ja zum Arbeitsamt und sagen, ich muss jetzt die Stadt verlassen sozusagen und man muss da um Erlaubnis bitten. Und dem wurde stattgegeben.
Schön.
Ne? Und das war gut. Also das war nicht lang, das war ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder so. Aber es hat auch viel mit moralischer Unterstützung zu tun. Ne? Also ich hatte halt ein Umfeld und auch eine Kuratorin, ganz speziell Kathleen Rahn, die damals hier Kuratorin war im Kunstverein hier in Düsseldorf, die an mich geglaubt hat. Und das ist irgendwie ganz wichtig, dass es dann Leute gibt, die an einen glauben, ja, sozusagen. Ne? Und dann war das halt wirklich so, dass dann in dieser Zeit eben die Einladung kam also die erste Aktion, Gottesrauschen hieß die, siebenstündige Aktion für sieben Gitarristen. Und das war sozusagen das Werk Nummer eins, wenn man so will. Also Opus 1, wenn man jetzt in diesen Kategorien das beschreiben möchte, wo ich wirklich dachte, das ist es jetzt. Und von da ab ging es dann eigentlich wirklich nach dieser Senke, ging es dann bergauf. Da erfolgten danach ganz viele Einladungen und so weiter. Und das war toll. Aber es ist eben auch wichtig, finde ich, dass man dann, das ist ja manchmal wirklich dann so, dass es dann ganz hart wird und dass man dann durch diese Phase durch muss und dann geht's auf einmal bergauf.
Das habe ich auch schon oft gehört, dass manchmal so kurz vorm, wie sie auch immer, Durchbruch nochmal so eine Delle kommen kann. Ne?
Ja, genau. Genau.
Und da muss man dann durchhalten.
Da muss man durchhalten. Ja, genau. Ich muss jetzt weitermachen.
Genau.
Und das muss ich aber sagen, das ist vielleicht auch interessant, dass ich wirklich an diesem Stück, also die Kathleen und ich, wir haben zum ersten Mal darüber gesprochen 2004 und dann habe ich 2004 angefangen und hab das immer wieder geändert, immer wieder umgeschrieben und das fiel eben alles genau in diese Zeit. Ne? Und ohne Kathleen Rahn hätte ich das, glaube ich, auch nie fertig gekriegt, weil die sagte dann, jetzt, du machst das jetzt. Und das war ganz wichtig, also auch so jemanden als Katalysatorin zu haben. Also auch dieser Gedanke des einsamen Genies ist Quatsch. Also das ist meiner Ansicht nach, sondern es ist dann wirklich so, dass solche Leute und auch die befreundeten Künstlerinnen und Künstler, dass das halt wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Und das war ganz toll. Und die Kathleen sagte dann, jetzt machen wir es. War im April 2007 und und wie gesagt, und von da an ging's bergauf.
Das ist doch eigentlich cool. Das ist richtig cool, genau. Und es ist ja, also deine Kunst ist dann vor allem in Museen zu verorten.
Mhm, genau. Museen, Kunstvereine. Cool. Genau. Und das mache ich, weil der Ort, also es gab ja jetzt im letzten Jahr die große Ausstellung von mir im Museum Volkwang, Lust und Rätsel, ist eben das große Stück, an dem ich jetzt auch schon relativ lange arbeite, seit 2000, weiß ich jetzt gar nicht, 2002 oder 2003.
Oh, das ist wirklich
lang. Angefangen. Und es ist so ein großes Projekt und das wurde zum ersten Mal, also die aufgezeichneten Teile wurden eben zum ersten Mal vollständig vorgestellt im Museum Volkwang. Und in dem Rahmen gab es auch ein Symposium. Die Kuratorin auch ganz grandios, Isabel Hufschmidt, also auch wieder so jemanden, dem man begegnet. Und wir beide haben dann halt auch dieses Symposium zu meiner Arbeit und auch nochmal größer gedacht, was ist Soundart überhaupt und was hat Soundart im Museum zu suchen, mehr oder weniger, was sind da die Zusammenhänge? Darum ging es halt ganz stark auch bei diesem Symposium. Und für mich ist es halt eben wichtig, weil anders als Konzertsäle weiß man da als Besucher auch nicht genau, wie man sich der Musik oder dem Sound gegenüber verhalten soll. Das ist es. Also im Konzertsaal ist eigentlich das Verhalten gelernt, also auch die Erwartungshaltung und so weiter. Also alleine schon die Konfiguration des Raumes, dass es eben die Bühne gibt und es gibt Sitzplätze und die Leute setzen sich hin und dann sitzt man da und dann wird einem was vorgeführt und so weiter. Und all das fällt ja im Museum erstmal weg oder in einem
Raum. Aber das ist ja dann auch schön, oder? Das ist
ja, genau.
Befreiend.
Ja, eben. Das ist genau der Punkt, weswegen ich halt diese Orte für meine Arbeiten stärker suche als jetzt ein Konzertsaal oder so. Ne?
Aber im November wird es quasi ein Konzertsaal, aber wir sind ja im NRW-Forum, also ist ja wieder Kunst.
Ja, ja. Nee,
da, und die Bücherei und so.
Ja, ja, genau, genau. Nee, das ist, ich will jetzt auch gar nicht, ich finde Konzertsäle toll, das sind tolle Orte. Ne? Ich meine nur jetzt so für die eigene Arbeit ist es halt ein Punkt, dass so der Blick auf die Dinge schnell verstellt ist. Durch Begriffe, also durch Begriffe wie Musik oder durch Begriff wie Konzert, werden so bestimmte Denkmuster in Gang gesetzt oder Denkmuster, die sofort eingeschaltet werden, wenn man so einen Begriff hört, oder Denkmuster, die eingeschaltet werden, wenn man sich in einem Konzertsaal auf seinem Platz niederlässt. Und genau diese Denkmuster auszuschalten, ist ein wichtiger Punkt, damit die Besucher offen sind für das, was sie dann erwartet.
Mhm. Spannend. Und warst du dann mit deiner Kunst auch, sag ich, in ganz fremden Orten irgendwie, keine Ahnung, draußen im Bunker, im Wasserkanal oder was weiß ich, an der U-Bahn oder?
Ja, also jetzt gerade aktuell letzte Woche mit einer Aktion, die aber ein Gemeinschaftswerk ist von Stefan Werny, Frank Schablewski, dem Dichter.
Den kenn ich
Frank
auch,
Schablewski, ne? und mir. Und das haben wir präsentiert. Apollo Strings hieß das. Das war 4-stündige Aktion. Und die haben wir präsentiert im Lanzschen Park hier in Düsseldorf im Rahmen von dem Skulpturenprojekt.
Ach, super.
Genau.
Ja, klasse. Genau, und zu dieser Lust- und Rätselgeschichte, da ist jetzt ein Buch erschienen oder erscheint?
Erscheint jetzt, genau.
Wann
also
erscheint
jetzt,
das Buch und was ist da drin?
Ja, also das Buch erscheint Freitag, ist Andruck. Und wir hoffen, dass es dann im September erscheinen kann. Herausgeber ist das Museum Folkwang. Das Konzept ist von Isabel Hufschmidt und von mir. Und tatsächlich sind das die Texte aus dem Symposium. Can You Hear Me Knocking hieß das Symposium. Und das Buch ist aber auch noch angereichert mit einer Dokumentation über die Ausstellung von mir im Museum Folkwang, die eben Lust und Rätsel hieß, und den 3 Aktionen, die ich auch speziell für diesen Anlass geschrieben habe.
Ja, großartig. Also das werde ich dann auch in die Shownotes packen, die wichtigen Informationen.
Super.
Was mich jetzt auch noch interessiert, hast du das Gefühl, es gibt gegenüber der neuen Musik oder neuen Kunst Vorurteile? Und was wünschst und tust du dafür, dass sich diese ändern können?
Ja, Vorurteile würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, was ein bisschen erschreckend ist, dass es kein Geschichtsbewusstsein gibt oder sehr, sehr wenig Geschichtsbewusstsein. Wenn über Musik die Rede ist, im Heute-Journal zum Beispiel oder so, dann gibt's ganz selten Geschichtsbewusstsein dafür, was es in der neuen Musik schon alles gegeben hat. Also jetzt John Cage meinetwegen und präpariertes Klavier ist ja ein Entwurf von John Cage, und ich bin mir da auch nicht sicher, ob der Erste war, der das gemacht hat und so. Und dass es auch in der neuen Musik eben mittlerweile eine Geschichte gibt, und die Geschichte ist aber gar nicht bekannt. Ne? Und das finde ich eigentlich viel erschreckender, also auch in der Ausbildung, in der Schule, was da im Musikunterricht ausgebildet wird. Das finde ich eigentlich erschreckend. Also das ist verrückt, weil also ich bin ja in den 70er und 80er Jahren zur Schule gegangen, und wir hatten eigentlich eine ziemlich gute Musikausbildung, muss ich sagen. Also wir haben zum Beispiel Gesang der Jünglinge, haben wir in der Schule gehört. Man kannte Namen, man wurde...
Also aber
man
du meinst, wurde, das hat sich jetzt...
Und das hat sich stark
Also ich
verändert.
Bin auch so groß geworden, wobei ich dazu sagen darf, ich war auf einem musischen Gymnasium und hatte auch sehr engagierte Musiklehrer und habe dann eben auch, wie du auch, das präparierte Klavier, Gesang der Jünglinge, Berio-Sequenzas habe ich halt irgendwie mit 13, 14 kennengelernt.
Genau so ist es.
Und das hat natürlich bei mir auch so den ersten Samen gelegt.
Ja, ja.
Und dabei sind es ja zum Teil echt coole Sachen. Also.
Ja, absolut. Absolut. Und da fehlt, also das ist, was wirklich irre ist, in Nürnberg, also wieder mal Kathleen Rahn, muss ich sagen, die wurde dann Direktorin im Kunstverein in Nürnberg und lud mich dann ein zu meiner ersten großen Einzelausstellung sozusagen. Und in dem Rahmen konnte ich dann da auch eine Reihe von Aktionen realisieren. Und da war das irre, dass halt die älteren Besucherinnen und Besucher, die waren so wahnsinnig gut informiert. Ne? Und das war toll, weil die dann, weil die die ganzen Vergleichspunkte hatten oder so. Und das waren ganz tolle Gespräche. Also Morten Feldman und was weiß ich, die das alles auch erlebt hatten. Und dann die Jüngeren, die kannten eigentlich, was das angeht, ziemlich wenig. Mhm. Ne? Also ich rede jetzt von normalem Publikum, also jetzt nicht von Künstlern oder von Musikern oder Komponisten, die kennen das ja alles. Mhm. Aber ich meine jetzt so ganz normale Besucher, die sich dann sowas angucken, und die jüngere Garde, die kennt das alles nicht. Ne? Und das ist eigentlich, das finde ich, da
aber hast du denn Gefühl, die finden trotzdem dann ihren eigenen Zugang?
Die finden ihren Zugang, und das ist auch immer so, dass ich für Gespräche auch offen bin, auch zur Verfügung stehe. In der Zeit einer solchen Aktion stehe ich halt zur Verfügung für die Besucher. Die können mit mir reden, können sich darüber unterhalten. Das ist auch ganz wichtig. Auch, die können auch mit den Akteuren sprechen und so, weil es bei diesen Aktionen, die sind ja oft sehr lang, also 24 Stunden oder 2 oder 3 Tage in Antwerpen im Museum für zeitgenössische Kunst. Da konnte ich eine ganze Woche realisieren. Das war ganz toll. Und es ist aber so, das sind keine Marathons, sondern es geht eher darum, dass wir als Gruppe uns mit den Möglichkeiten, die so ein Text von ihr eröffnet, dass wir uns damit auseinandersetzen, auch mit dieser Situation, dass man gemeinsam Zeit hat, sich wirklich damit zu befassen und was zu entwickeln und so. Und deswegen spielt man nicht dauernd, sondern es kann auch sein, dass man mal einen Tag lang nicht spielt, sondern nur da ist und sich mit Leuten unterhält und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Austausch. Und so über die Jahre habe ich eben wirklich festgestellt, dass so das Hintergrundwissen sehr dünn ist, was neue Musik angeht. Mhm. Und das finde ich...
Aber das können ja nur dann die Schulen übernehmen,
ja,
oder Eltern, ne? Oder und so, Eltern, wenn sie es, ja, gut vorleben,
ja,
aber
genau,
wenn sie es selber nicht kennen, naja, dann ist es
ja,
nicht,
ja,
weitergehen.
Das finde ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also auch, also die gleiche Frage ist ja, dass Museen heutzutage ja auch einen Großteil der Ausbildung in Kunst übernehmen, sozusagen, mhm, mit Workshops und so weiter und für Kinder und so weiter. Das finde ich auch alles gut und richtig, aber ich finde, der eigentliche Ort dafür müsste oder sollte wirklich die Schule sein. Mhm. Also dieser Bereich ist stark unterbelichtet. Also auch in der, einfach auch in der Besetzung der Lehrerinnen und Lehrer, ne? Das ist einfach so Musiklehrer und so. Das wissen wir ja, das ist ganz dünn besetzt. Mhm. Ne? Und das ist.
Obwohl es ja auch schwierig, immer wieder diese Untersuchungen gibt, dass wenn, ja, Kinder auch Kunst oder Musik oder im Chor singen, dass die auch dann in den anderen Fächern viel, viel besser,
ja,
sind. Ne? Also
ja,
das ist jetzt nicht nur
nein, das
komischer
ist nicht,
Zeitvertreib.
Das ist ganz essentiell. Also
ja,
unbedingt. Nee, das sehe ich auch so. Absolut.
Genau, wir sind ja gerade in Corona, und da möchte ich auch gerne noch wissen, wie für dich das letzte Semester war oder für dich und deine Studenten. Wie habt ihr das gemacht und wie war die Stimmung?
Ja, wir haben uns im Kollegium schnell dazu entschieden, dass wir rein digitales Semester machen, also Fernlehre sozusagen über Video schalten mit den Studierenden. Und das war natürlich ein großes Experiment. Und das ist interessant. Das Experiment geht weiter, weil wir entschieden haben, dass wir auch das Wintersemester auch wieder genauso machen, halt einfach aus Sicherheitsgründen. Außer dass wir jetzt zusehen, dass im Wintersemester die Werkstätten offen sind für die Studierenden, dass sie halt wieder in die Werkstätten können. Das ist ja ganz wichtig, aber das ist eine logistische Leistung, das alles so hinzukriegen. Also auch jetzt für die Werkstattleiterinnen und Leiter. Das ist das eine, und es ist ein großes Experiment, und da geht es eben auch wirklich wiederum um die Gestaltung des Mediums selbst. Also nicht nur um die Gestaltung des Inhalts sozusagen, sondern auch, wie gehen wir, was ist eine Videoschalte, was ist das eigentlich? Was bedeutet das, wenn wir uns nicht, wenn wir nicht gemeinsam in einem Raum sitzen, sondern was bedeutet das, wenn ich von dir nur das technische, mhm, Bild von dir sehe und wenn ich auch nur das technische Echo von dir höre? Sozusagen, welche feinstofflichen Übertragungen, also das Virus ist ja eine feinstoffliche Übertragung,
oh ja,
aber das ist eben nicht die einzige Übertragung, die stattfindet, sondern ganz viele andere Dinge, die ausgetauscht werden, was alles durch diesen medialen Kanal, was da alles wegfällt einerseits, und es ist also so eine Gewinn-Verlust-Rechnung, mit der ich mich eigentlich auch stark mit den Studierenden in dem Semester beschäftigt habe. Also was stellen wir fest, was fällt weg, worauf müssen wir verzichten? Was ist aber gleichzeitig auch, was ist ein Gewinn? Was bringt uns? Was bringt uns das? Und was können wir damit machen? Wie können wir damit umgehen? Und wie können wir einen Unterricht gestalten, der genauso viel Freude und Inspiration bereitet wie der Präsenzunterricht? Also wo man physisch miteinander
aber den gleichen Raum teilt. Aber es ist ja dann irgendwie auch eine coole Situation, dass ihr aufgrund eures Studienganges, also quasi die Situation schon wieder reflektieren könnt oder weiterentwickeln könnt oder sagt, das wird mal gut, das nicht. Oder,
ja, genau.
Oder bringen die sich dann auch gut ein, haben Wünsche?
Ja. Das ist interessant. Also es ist wirklich interessant, wie man das entwickelt, wie man das gemeinsam mit den Studierenden entwickelt. Das finde ich halt auch ganz wichtig, ne? Dass es nicht nur Stoffvermittlung ist. Und jetzt müssen wir bei der Stoffvermittlung umschalten von Präsenzunterricht auf Video. Schalte, das ist nicht die Lösung, ne, sondern dass man also versucht, kreativ dieses Medium zu nutzen für gemeinsames Lernen. Weil das ist auf jeden Fall auch so, dass ich genauso viel lerne in den Kursen wie die Studierenden von mir. Hoffe ich, dass die was von mir lernen. Aber ich lerne auf jeden Fall sehr viel von den Studierenden.
Ja. Wofür bist du derzeit dankbar?
Wofür bin ich derzeit dankbar? Also erstmal, dass ich lebe, dass ich leben darf. Ich bin dankbar, dass ich in einer Gesellschaft wie der unseren lebe, also dass es mich geburtsmäßig hierher verschlagen hat. Und das sind eigentlich so zwei wichtige Punkte. Also sehr dankbar, dass wir in einer Demokratie leben, dass wir diese sozialen Netze auch haben, die gesellschaftlich verankert sind. Also jetzt sowas wie eben Hartz IV ist so ein schrecklicher Name irgendwie, also so Unterstützung und so. Also dass es eben diesen Gedanken gibt, dass wir eine Krankenversicherung haben in Deutschland, dass es sowas gibt wie die Künstlersozialkasse. Mhm. Also das sind wirklich alles so ganz konkrete gesellschaftspolitische Entscheidungen, die auch ja irgendwann mal getroffen worden sind, für die ich sehr dankbar bin.
Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
Das ist eine gute Frage. Also jetzt so von den bekannten Künstlern, also ganz sicher Yoko Ono, wie gesagt, wie du gerade sagtest, so was den ersten Samen gesät hat, das ist ganz sicher Yoko Ono, dieses ganze Umfeld. Und dann ist aber ganz wichtig, das sind meine Künstlerfreundinnen und Freunde, ne? Das ist, also ich gehöre ja zu einer Künstlergruppe, auch Hobbypop-Museum. Wir arbeiten jetzt in diesem Jahr, jetzt im 21. Jahr, also seit 20 Jahren, arbeiten wir zusammen. Stefan Werni, mein Kollege, wir arbeiten jetzt seit 35 Jahren zusammen. Wir haben uns eben kennengelernt in der Projektwoche auf dem Gymnasium.
Super.
Und seitdem, da haben wir angefangen und seitdem arbeiten wir zusammen.
Ach, wie schön.
Sind zusammengeblieben als Team. Jetzt eben 35-jähriges Jubiläum zusammen mit Frank Schablewski. Das war das jetzt im Lanzschen Park.
Ja. Ne?
Und das sind die ganz großen Inspirationen. Das muss ich wirklich sagen. Also auch die langjährigen Zusammenarbeiten, ne, mit, also wie zum Beispiel jetzt mit Stefan oder mit Hobbypop-Museum. Also Hobbypop-Museum, da haben wir gesagt, dass das eigentlich die Akademie ist, an der wir alle am meisten studiert haben. Sozusagen immer noch studieren. Ne. Das sind so, Angela Fette ist auch eine Künstlerfreundin. Wir haben viel zusammen gemacht, wir haben viel gemeinsam vor. Auch ganz starke Inspiration. So. Mhm. Also es ist so, dass man sich gegenseitig inspiriert und auch so gemeinsam durchs Leben geht.
Mhm.
Also auch auf lange Sicht so. Ne? Das ist toll. Dafür bin ich eben auch dankbar.
Mhm. Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in diesem Musik- oder Kunstbusiness und wie gelingt dir das?
Treu und authentisch zu sein ist eigentlich, dass es mir um die Verwirklichung der Sache geht. Und da kann man eigentlich nur treu und authentisch sein. Also das ist auch so, dass ich auch manche Einladungen auch abgesagt habe, weil was diese Aktion von mir, das sind halt sehr fragile Angelegenheiten. Also die Motivation der Einladung alleine schon, die muss stimmen. Der Raum muss stimmen. es muss wirklich gewünscht sein von den Leuten, die mich einladen, dass ich dafür eine Aktion entwickeln werde und so. Und das, also da geht eben so Treue zu sich selbst und das Authentische geht's, das würde ich eigentlich so als das wesentlich Authentische beschreiben. Also dass es da um so eine Atmosphäre geht, die da ist, auch für eine gegenseitige Offenheit und gegenseitiges Verständnis. Und dadurch kann sich dann so ein Stück entfalten. Und das Stück ist ja eigentlich nur Vehikel dafür, dass sich die Leute, die sich mit diesem Stück befassen, dass die sich entfalten können. So ist es eigentlich. Mhm. Und da muss man treu zu sich selbst sein. Da muss man dann halt auch sagen, du, das ist super, dass du mich einlädst, aber der Ort zum Beispiel, der funktioniert nicht für die Aktion. Mhm. Also das sind so Punkte, ne? Mhm. Dass man wirklich ehrlich ist und sagt, auch zu sich selbst, dass man sagt, könnte jetzt eine große Chance sein, aber im Dienst der Sache wird es nach allem, was ich bis jetzt an Erfahrungswerten gesammelt habe oder so, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Deswegen bringe ich das zur Sprache und entweder funktioniert es dann oder es funktioniert nicht. Es ist wirklich so die Sache, dass man die Dinge zur Sprache bringen muss, auch in den ersten Treffen und so weiter.
Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, ja. Was bedeutet für dich Erfolg?
Erfolg. Erfolg ist ja so vielschichtig. Eigentlich, dass eine Aktion, dass sich das ergibt, was ich mir davon versprochen habe, sozusagen. Also, dass das wirklich funktioniert und sich entfaltet. Also, ich habe nie großes Interesse gehabt, jetzt an Erfolg im Sinne von bekannt werden oder so. Das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Das ist vielleicht dann mehr so ein Beieffekt oder so, dass man bekannt wird oder in einer bestimmten Szene oder in einer bestimmten Gruppe, dass man da einen gewissen Bekanntheitsgrad genießt oder so, aber das hat keine Priorität. Und jetzt, ja, monetärer Erfolg, davon kann man nicht ausgehen, dass das mit so einer Arbeit funktioniert. Also ist es eher so, dass der Erfolg wirklich darin besteht, wenn eine Aktion funktioniert und sich das entfaltet und man gemeinsam eine gute, inspirierende Zeit hat, wo man anders rausgeht, als reingegangen ist, und zwar im positiven Sinne so, dass man da was erkannt hat und so, dass man da Dinge ausprobieren konnte und so weiter. Das ist eigentlich Erfolg für mich.
Und hast du eine Vision oder gibt es irgendwas, was dich antreibt?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Also was mich antreibt, ist wirklich so der Prozess der, also Erkenntnisgewinn eigentlich. Ne? Erkenntnis, dass diese Aktionen auch in der Art, wie die geschrieben sind, so sind, dass, und wie gesagt, ich bin da immer der erste Adressat von diesen Aktionstexten, die ich selber schreibe, ist es eigentlich so, immer mehr rauszufinden, was an Potenzial noch verborgen ist, sozusagen. Also dieses Potenzial der kreativen Möglichkeiten, das zu entbergen, insgesamt. Also eigentlich so eine Entfaltung des kreativen Potenzials, auch gesellschaftlich. Und das jetzt aber nicht im gesellschaftspolitischen Sinne, dass ich jetzt Mitglied einer Partei bin oder so, sondern wirklich, indem ich solche Aktionen initiiere und wir dann gemeinsam diese Aktionen versuchen zu entwickeln und durchzuführen und so weiter, dass da eigentlich so Potenzial entfaltet wird und man erkennt, was alles noch möglich ist, sozusagen. Das ist eigentlich so die Motivation und insofern auch die Vision, die ich habe.
Sehr schön. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da frage ich immer sehr gerne, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben oder welchen Tipp würdest du gerne dem jungen Christian geben oder hättest du gerne bekommen, vielleicht 28 warst oder so.
Also der Tipp, was hätte ich dem jungen Christian als Tipp mit auf den Weg gegeben, dass man eigentlich sich noch mehr trauen kann, Leute einfach anzusprechen. Ich meine, ich habe das gemacht, Leute angesprochen, aber man kann wirklich man kann bitten und wenn man anklopft, dann wird einem geöffnet, das ist wirklich so und dass man das wirklich machen, aber es muss eben wirklich eine ehrliche, gute Bitte sein, mhm. sozusagen. Und das wäre mein Rat an mhm. mich selbst. Hättest du vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mehr machen können? Das ist es eigentlich.
Sehr schön. Ja, ich danke dir für dieses Interview und wir bleiben in Kontakt.
Ja, ich danke sehr für die Einladung.
Dies war also das Interview mit Christian Jendrejko. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen, E-Mails oder Nachrichten über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben oder ihn deinen Freunden und Kolleginnen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.